Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen bei Compliance Check, heute am Compliance Donnerstag wieder mit Christian und Daniel. Und wir haben heute den zweiten Teil zum Thema europäische Entwaldungsrichtlinie auf der Agenda. Und Christian, letztes Mal haben wir uns ja schon drüber unterhalten, um welche Produkte geht's, welche Unternehmen sind dann eben hier betroffen. Und jetzt, wie sieht es denn jetzt aus mit den Inhalten? Was haben wir denn jetzt eigentlich zu tun?
Ja, genau. Zwei Dinge an der Stelle. Das erste, ich hatte beim letzten Mal gesagt, es sind 6 Rohstoffgruppen, Korrektur diesbezüglich, es sind 7.
Ja, wer mitgezählt hat letztes Mal, hat wieder auch schon auf 7 kommen. Aber ich glaube, damit kommen wir klar. Wir haben nichts vergessen.
Nein, wir haben nichts vergessen. Wir haben alles aufgezählt, aber einfach der Klarheit, es sind nicht 6, es sind 7. Und es dreht sich um Rinder, Kakao, Kaffee, Palmöl, Palmfett, Kautschuk, Soja und Holz. Und das ist das, was der fachliche Anwendungsbereich dieser EU-Entwaldungsverordnung ausmacht. Klar ist jetzt, dass der Regulator, also die Europäische Union, als Grundvoraussetzung hier die Tür aufmacht und sagt, nur entwaldungsfreie Produkte, Erzeugnisse, Rohstoffe, die nach den jeweiligen Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes angebaut, hergestellt, abgebaut oder sonst produziert wurden und das ist ganz wichtig, für die eine Sorgfaltserklärung vorliegt, dürfen in der EU in Verkehr gebracht oder bereitgestellt werden. Und das ist jetzt so ein furchtbar sperriger Begriff. Was heißt das?
Ja, also jetzt der Knackpunkt ist letztendlich, dass wir jetzt, wenn das Produkt in die Europäische Union eingeführt wird, also hier in Verkehr gebracht wird und das Unternehmen, das eben hier der Inverkehrbringer ist, eine Sorgfaltserklärung abgeben muss, dass eben genau das Produkt eben entwaltungsfrei ist.
Ja, und dazu gibt es verschiedene Regelungsbereiche. Wir haben das letzte Mal ja gesagt, es ist eine wesentliche Unterscheidung, ob ein Unternehmen ein großes Unternehmen oder ein KMU ist. Ist ein Unternehmen ein großes Unternehmen, dann muss eine Sorgfaltserklärung abgegeben werden. Ist das in Verkehr bringende Unternehmen ein KMU, dann darf eine vereinfachte Sorgfaltserklärung abgegeben werden. Am Ende ist nur der Umfang dieser Erklärung etwas zu unterscheiden hinsichtlich der sogenannten Prüfpflichten. Nicht geändert ist natürlich das, was in dieser Sorgfaltserklärung enthalten ist. Und das sind ganz grob letztendlich Name, Anschrift, Identifikationsnummer oder EORI-Nummer des Produzenten, irgendwie ein Code, dieser harmonisierte Systemcode HS. Und natürlich dann Freitextbeschreibung, um was handelt es sich, Marke, Ware, Produkt, Menge, so wie man es in der Inventur kennt, ja, Stückzahl, also zählen, wiegen, messen. Und natürlich ein paar allgemeine Daten, wo ist das angebaut worden, welche Geokoordinaten sind da, wobei das natürlich für kleine und Kleinstunternehmen wieder Erleichterungen gibt, die müssen keine Geokoordinaten über das System darlegen, die dürfen einfach nur eine Postanschrift nennen, wo diese Felder liegen oder wo das Unternehmen seinen Sitz hat, wobei große Unternehmen schon über die Geolokalisierung des Systems gehen müssen. Und ansonsten gibt's halt noch so ein paar Besonderfälle für Rinder oder für vermischte Grundstücke. Aber am Ende ist genau das, was da in dieser Sorgfaltserklärung drinne sein muss. Und am Ende ist es nichts anderes wie so eine Art Prüfbericht. Diese Sorgfaltserklärung bestätigt, jawohl, ich, Unternehmen, dieses Produkt oder die Produkte in die EU einführen, habe geprüft, das ist entwaldungsfrei oder die sind entwaldungsfrei. Und damit testiere ich das und das schreibe ich in der Sorgfaltserklärung nieder und dann schiebe ich diese Sorgfaltserklärung in dieses IT-System Traces, heißt das, schiebe ich das rein. Und damit kann ich das für alle anderen nachgelagerten Marktteilnehmer bereitstellen.
Genau, also da muss ich mich registrieren in diesem System, also nicht nur als Inverkehrbringer, sondern alle Marktteilnehmer, auch die Nachgelagerten, müssen sich da registrieren.
Ja, weil, da gibt es einen Unterschied.
Weil wie will ich ja sonst an die Sorgfaltserklärung rankommen, wenn ich die mir beschaffen muss?
Da gibt es aber jetzt einen Unterschied. Bin ich ein KMU, dann brauche ich mich dort nicht zu registrieren. Dann reicht es einfach, wenn ich dokumentiere, jawohl, ich habe geprüft, dass das so ist. Inhaltlich bin ich bei dir, Daniel. Wie will ich denn das prüfen, wenn ich auf die Sorgfaltserklärung nicht zugreifen kann? Das ist eigentlich die einfachste Lösung. Aber nur ein großes Unternehmen muss sich dort registrieren. Ein kleines kann sich dort registrieren, muss aber letztendlich auch diese Prüfung vollziehen und dokumentieren, dass eben das Produkt geprüft wurde und entwaltungsfrei ist.
Ja, das beim kleinen Unternehmen ist vielleicht eben der Gedanke eben läuft in die Richtung, dass man halt hier sagt, ja, die haben vielleicht eben nur ein einziges Produkt, das sie hier vom Inverkehrbringer kaufen und dann können sie sich eben die Sorgfaltserklärung von dem auch irgendwie direkt schicken lassen. Also das wäre hier der Gedanke, da muss ich nicht über das System gehen. Aber prinzipiell natürlich, wenn ich mich dort anmelde, dann kann ich das eben kontrollieren und wenn ich eben mehrere von mehreren Inverkehrbringern verschiedene Produkte beziehe, dann macht es eben hochgradig Sinn, über das System zu gehen, wo ich alle finde, bevor ich von jedem Einzelnen das irgendwie anfordern muss.
Was tatsächlich in dieser Formulierung des Inverkehrbringens und der Kontrolle, ob diese ganzen Vorschriften erfüllt sind, ein Sprengpotenzial hat, ist dieser Terminus, das kontrolliert und letztendlich überprüft und sichergestellt werden muss, dass diese Produkte erstens entwaltungsfrei sind und nach den Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes produziert hergestellt wurden. Was heißt das? Wenn man das Wort wörtlich nimmt, bedeutet das, ich muss am Ende sicherstellen, dass der Produzent in diesem Land, wo dieses Produkt oder dieser Rohstoff hergestellt wurde, allen seinen gesetzlichen Vorschriften nachgekommen ist. Und jetzt wird's wieder problematisch.
Ja, wie will ich das eben prüfen?
Das ist genau dieses Thema, Daniel. Wir haben dieses rauf und runter diskutiert im Bereich der Lieferkette. Da entsteht nämlich dieses Problem. Das ist ein klassisches Lieferketten-Dilemma. Entweder ich kriege die Information nicht oder ich kriege die Information nicht korrekt oder ich kriege die Information halbherzig oder ich kriege eine Falschantwort, aber irgendwie, wenn ich das wirklich sauber prüfen will, dann entsende ich Mitarbeiter und das kann nicht das Ziel sein. Außerdem gibt es Länder, bei denen so eine Akzeptanz von entsendeten Mitarbeitern gar nicht da ist.
Nee, eben, weil ich habe ja da vor Ort keine Handhabe. Das ist ja dort ein Unternehmen mit seinem Grund und Boden und seinem Eigentum. Da kann ich jetzt einfach nicht daherkommen und sagen, jetzt, ich kontrolliere jetzt mal bei dir. Ich bin ja keine Behörde mit irgendwelchen Durchgriffsrechten bin ich die Polizei oder irgendein Amt oder sonst was. Und deswegen, wo ist meine Handhabe?
Ja, es gibt keine Handhabe, dass ich dort als Privatunternehmen auftrete und hier irgendwie Polizei spiele. Deswegen an der Stelle, wir hatten es eingangs in unserer letzten Folge gesagt, die Idee, die dahinter steht, ist ja gut. Aber so wie es gemacht ist, ist es schlecht. Und irgendwie sieht man überall dieselbe Handschrift. Im Bereich der Lieferkette war es so, die EU plant, die EU reguliert. Und die Verantwortung wird auf die Unternehmen überwälzt. Genau das sehen wir hier auch wieder. Also man wird als Unternehmen zum Schergen des Staates. Und das ist etwas, was leider in vielen Themen mittlerweile passiert, weil einfach die Kontrollintensität der Behörden nicht ausreicht, um eine flächendeckende Kontrolle sicherzustellen. Nur dann muss ich am Ende aller Tage sagen, ja, dann habe ich vielleicht den Wunsch, das zu regulieren, aber dann lasse ich es halt, wenn ich es nicht umsetzen kann. Es kann nicht sein, dass ich Privatunternehmen damit beauftrage. Aber an der Stelle Exkurs Ende. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema.
Vielleicht noch eben die Anmerkung eben da, die auch wieder die Grundüberlegung, die ja irgendwo dann drinsteckt, naja, so dann eben den wirtschaftlichen Druck über die Lieferkette an die entsprechende Stelle, die da weitergegeben wird. Aber das Grundproblem bleibt ja bestehen, eben welche Kontrollmöglichkeit, Kontrollhandhabe habe ich als Unternehmen. Und wir reden ja bei uns eben hier in dem Kontext von eben von klassisch mittelständische Unternehmen. Das sieht jetzt anders aus, wenn ich ein multinationaler Konzern dann eben bin. Mit eben Präsenz überall in der Welt, dann sieht die Welt ja durchaus anders aus, wie ich eben hier agieren und vorgehen kann. Aber eben, wenn ich das kleine mittelständische Unternehmen dann eben bin, dann habe ich diese Möglichkeiten ja nicht. Und das ist dieser Denkfehler, den wir auf EU-Ebene immer haben, dass Regelungen gemacht werden, die für globale große Konzerne, die weltumspannend agieren, dass sie hierfür gemacht sind, aber letztendlich dann auch zutreffen für kleinere und mittelständische Unternehmen, die aber eine ganz andere Struktur haben.
Ja, und da finden wir eine gewisse Diskrepanz, die sich leider nicht auflösen lässt.
Ja, und damit stehen wir eben vor diesen Problemen, dass wir dann eben hier jetzt in dem Fall wieder ein bürokratisches System haben, das wir erfüllen müssen, das aber die Frage ist, inwieweit das zum gewünschten Ziel tatsächlich führt.
Ja, du sprichst da was an. Also bürokratisches System tatsächlich. Gute Idee, gut gemeint, schlecht gemacht. Und ja, meine Damen und Herren, Sie werden es merken, wenn wir drauf rauskommen, am Ende ist das wieder ein bürokratischer Papiertiger.
Genau, weil eben einmal, wenn man in Verkehrbringer ist, habe ich das Problem, dass ich diese Sorgfaltspflichten hier erfüllen muss mit eben allen möglichen Angaben, die da eben rein müssen, wo und wie das erzeugt wurde und dass das eben ja entwaldungsfrei und wie das eben hier, auf welcher Grundlage ich das eben hier ermittelt habe und wo die Informationen herkommen über die Entwaldungsfreiheit dieses Produktes oder die entwaldungsfreie Charakteristik des Produktes. Das ist alles ein Riesenwust. Ja, wenn ich KMU bin, habe ich da Vereinfachungen, dass ich eben hier weniger Informationen, aber trotzdem habe ich immer noch die Informationen, die ich bereitstellen muss.
Und dann gibt es natürlich nach dem Erstinverkehrbringer die sogenannte nachgelagerten Marktteilnehmer, und die müssen letztendlich jeder auf seiner eigenen Ebene diese Kontrollen durchführen und dokumentieren, dass es kontrolliert wurde und dass dementsprechend sichergestellt ist, dass ein Produkt entwaldungsfrei ist und nach den jeweiligen Rechtsvorschriften des Herstellerlandes produziert wurde. Heißt klassischerweise in der Lieferkette, ist das Produkt mal in der EU, aber in einem anderen Staat als in Deutschland, muss ich jetzt von diesem Unternehmen wiederum schauen, ja, hat das alles seine Vorschriften, die es einhalten muss, eingehalten, bevor es als Exporteur oder ich hatte ja in der EU Verbringung, ja, diese Ware dann an mich in Deutschland versandt hat. Und das ist etwas, das wurde ein bisschen vereinfacht. Bislang war das System so, dass jeder in der Lieferkette nachgelagert diese Sorgfaltserklärung runterladen musste, bearbeiten musste, mit seinen Daten ergänzen musste und wieder in dieses System hochschieben musste. Diesen ganzen Prozess hat man eliminiert, weil das IT-System diese Menge an Daten nicht verarbeiten konnte.
Das ist auch wieder so die Problematik, die wir haben in Europa. Man redet dann von Digitalisierung, aber dann stehen die Kapazitäten nichts bereit.
Ja, ich glaube, es trifft ein ziemlich gutes Sinnbild. Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet.
Tatsächlich.
Und wenn wir jetzt wieder in der Lieferkette sind, dann bedeutet es, dass wir also diese ganzen Prüfungen nach wie vor durchführen müssen und wir müssen das dokumentieren. Das heißt für uns im Klartext, wenn wir uns jetzt mal an den europäischen Rechtsrahmen orientieren, dann müssen wir letztendlich irgendwo für uns sicherstellen, dass wir eine ordentliche Risikoanalyse haben. Und Daniel, du weißt jetzt, auf was ich wieder raus will, mein Lieblingsthema?
Das BPIM.
Das BPIM, genau.
Business Partner Integrity Management oder auch irgendwie Lieferantensteuerung, Lieferantenauswahl, wie auch immer man es nennt, aber die Frage eben genau, die da eben wieder steht oder wieder dahinter steht, eben unser Lieferant, den wir da haben, wo sitzt der? Sitzt der in entsprechendem Land, wo es eben Tropenwälder oder ähnliches gibt? Gibt es dort eben dann die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit, dass eben hier es mit Entwaldung zu tun hat oder dass Entwaldung hier auch vielleicht verschleiert wurde, weil eben wenn das zum Beispiel ein Hochkorruptionsland dann eben ist, ja, dann wird da eben entsprechend bei der Kontrolle gegen Bezahlung einer mäßigen Gebühr ein paar Augen zugedrückt und dann ist, welcher Wald? Hier war noch nie Wald, also zumindest nicht seit gestern.
schmiere, dass die Balken bersten, schmier vom letzten bis zum ersten.
Und dann sind wir eben schon wieder in dem Bereich mit drin, wenn man überlegt, was brauchen wir? Eben also das Thema BPIM, dann kommen eben diese Themen auf die Agenda, die eben hier mit anknüpfend eine Rolle spielen. Da geht es dann um Korruptionsmanagement, das wir eben hier letztendlich insofern auch wieder brauchen, dass wir eben in diese Richtung auch screenen müssen. Gibt es hier Anknüpfungen, weil darauf man schließen kann, gibt es eben Hinweise, wenn es um Menschenrechte geht, weil natürlich, wenn es um Wälder geht, Tropenwälder, da häufig eben nicht nur Ökosysteme, sondern auch indigene Völker können betroffen sein.
Ja, also, oder in der Plantagenwirtschaft, dass dort möglicherweise Sklaverei herrscht.
Genau, also Kinderarbeit, sklavenähnliche Zustände, dann irgendwo auf der Bananen sind nicht dabei, aber auf der Palmölplantage oder der Kaffeeplantage sind wir in Ländern, wo irgendwelche bewaffneten Konflikte, wo es um Terrorismus dann eben mit zu tun hat. Also all das schwingt dann eben hier mit.
Unsere versierten Zuhörer, Daniel, werden jetzt geneigt sein, eine gewisse Parallele zur Lieferkette herzustellen zu wollen.
Genau, wir sind eigentlich hier genau mittendrin letztendlich in dem Thema Lieferkette. Nur, dass eben wir hier jetzt wieder mit anderen Größenordnungen auch arbeiten, wie eben bei der Lieferkette, weil wir wissen ja, die europäische Lieferkettenrichtlinie, da hat man die Größenordnungen geändert, hier aber nicht.
Ja, also tatsächlich, wir drehen uns irgendwie immer wieder im eigenen Saft und beleuchten verschiedene Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen einfach nur wissen, es ist wieder eine Lieferkettenthematik, die hier ansteht. Es ist wieder das Übliche zu prüfen, zu tun. Am Ende für große Unternehmen gilt, irgendwann muss da so ein Lieferkettenbericht geschrieben werden, dann muss irgendein Nachhaltigkeitsbericht geschrieben werden, dann hat man seitens der EU irgendwie verstanden, wenn das so nebenher steht, dann ist das ja doppelte Bürokratie, dann hat man das wieder vereinheitlicht, miteinander verwurstet, ja, also ineinander eingefügt auf gut Deutsch. Und jetzt kommt diese ganze Entwaldungsthematik dazu. Meiner Ansicht nach wird die auch irgendwo mit verwurstet, also eingefügt, weil am Ende das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitserklärung, das klopft ja all diese Themen ab. Und dann würde obendrauf ja nur noch die Thematik mit diesen speziellen Produkten zum Thema Entwaldung kommen. Das könnte man mit einem Nachhaltigkeitsbericht wunderbar und leicht abfespern. Nein, es muss unbedingt kompliziert sein. Aber wie war das? Warum geht es nicht kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ja, weil wir die EU sind. So, es muss immer kompliziert sein.
Ja, und eben halt an verschiedenen Stellen werden irgendwo verschiedene Themen, weil jedes EU-Kommissar und jeder Fachbereich muss ja auch sein Dasein rechtfertigen. Aha. Und dann kommen eben immer ja viele Ideen von verschiedener Seite und daraus resultieren dann verschiedene Richtlinien und dann eben unglücklicherweise, wenn wir mit verschiedenen Größenordnungen zu tun haben, wo man irgendwann mal feststellt, hoppla, das ist ja gar, da gibt's ja Brüche drin, das ist unterschiedlich definiert, dann muss hinterher wieder nachgesteuert werden und als Unternehmen verliert man dann natürlich A, erstmal schnell die Übersicht und B, irgendwann vielleicht auch die Lust zu sagen, so, was machen wir hier eigentlich?
Exakt, genauso würde ich es auch ausdrücken. Und jetzt lass uns noch einmal zusammenfassen, nachdem wir jetzt irgendwie einmal hier querbeet durch den Gemüsegarten getobt sind. Also es gibt Unterschiede zwischen Erstimporteur, den Erstinverkehrbringer und der nachgelagerten Lieferkette. Es gibt einen Unterschied, ob es sich um ein großes oder um ein kleines Unternehmen handelt. Worum es keinen Unterschied gibt, beide im Sinne des Erstimporteurs müssen eine Sorgfaltserklärung abgeben, beim kleinen Unternehmen vereinfacht, beim großen Unternehmen etwas umfangreicher. Die nachgelagerten Unternehmen dürfen sich darauf berufen, müssen aber die Kontrollen selbst durchführen, dokumentieren und vor allem 5 Jahre lang aufbewahren. Und dann geht das Ganze los in diese Art und Weise der Prüfung. Und dazu wollen wir gar nicht inhaltlich werden, sondern einfach nur sagen, Sie brauchen eine Risikoanalyse, ein Risikomanagement, so wie wir es aus dem Compliance-Management kennen, mit all den jeweiligen Anknüpfungen Diskussionspunkten, also begonnen von irgendwie Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Datenschutz, bla bla bla, alles, was wir schon extra vagant überall mal angeführt haben.
Menschenrechte, Umweltschutz, also an diesen Themen kommen wir dann eben hier vorbei.
Und nachdem Sie diese Risikoanalyse durchgeführt haben, müssen Sie sowohl für Ihr Unternehmen als auch für die vorgelagerte Lieferkette das Ganze dann vereinheitlichen. Das machen wir, indem wir das BPIM benutzen, das wir dann in unser eigenes Risikomanagement integrieren und aus den erhobenen Risiken, die sich dadurch ergeben, geeignete und angemessene sowie effiziente Maßnahmen ableiten, um diesen Risiken zu begegnen. Also am Ende, wenn man es etwas böswillig ausdrücken will, brauchen Sie ein Compliance-Management-System.
Ja, aber eben auch für den Umgang als Unternehmen mit dem Thema. Natürlich fahre ich einfacher ein Stück weit, wenn ich eben nicht der Inverkehrbringer bin, sondern eben dann eine Stufe dahinter setze, also jetzt selber etwas dann eben hier entsprechend zu importieren und dann selber die Sorgfaltserklärung erstellen zu müssen, ist natürlich nochmal ungleich größerer Aufwand, wie eben an nächster Stelle zu sitzen.
Also für diejenigen, die hier in der sogenannten nachgelagerten Lieferkette, die sogenannte nachgelagerten Marktteilnehmer sind, good news. Sie brauchen nur noch prüfen und dokumentieren und dann sind sie raus. Sie brauchen nicht mehr irgendwelche Sorgfaltserklärungen verfassen und in dieses System integrieren, aber sie müssen sich trotzdem anmelden, wenn sie ein großes Unternehmen sind, um eben auf die vorgelagerten Informationen zugreifen zu können.
Aber das ist eben wichtig, genau wenn ich hier nachgelagert bin. Das ist tatsächlich jetzt immer die gute Botschaft, dass ich eben mir die Sorgfaltserklärung im Grunde besorgen muss, ob ich das über das System mache als großer, das eben muss mit Anmeldung, als kleiner kann ich, empfiehlt sich, wenn man hier mit mehreren Zulieferern und mit mehreren von den verschiedenen Produkten arbeitet, kriege ich es auch am einfachsten her, ansonsten kann ich es auch mir direkt besorgen, aber ich muss eben nicht hier noch an jedem Schritt, an jeder weiteren Glied in der Lieferkette dann eben nochmal die Sorgfaltserklärung ergänzen, erweitern, selber eben hier nochmal aufbohren und größere Arbeit reinstecken. Das fällt tatsächlich dann weg.
Ein Praxishinweis an der Stelle, wie dieses ganze System wohl in der Praxis gelebt wird. Gehen wir es mal davon aus, wir sind ein entweder großes Unternehmen oder ein KMU in der Lieferkette, spielt an der Stelle keine Rolle. Und der Nächste in der Lieferkette, der auch gleichzeitig der Endabnehmer ist, ist ein Großkonsumermarkt. Also wir kennen ja verschiedene Großflächenmärkte, auch Kleinflächenmärkte, wie sie alle in Deutschland vorhanden sind, also diese ganzen Lebensmittelkonzerne. Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine einheitliche Vorgehensweise an den Tag legen, indem sie einfach ihren direkten vorgelagerten Lieferanten Fragebögen zukommen lassen, wie denn diese Lieferanten mit den Themen umgehen, ob das alles wirklich so sauber gehandhabt wird. Das wäre Stufe 1 im Ausbau. Stufe 2 im Ausbau wäre tatsächlich, dass man Fragebögen schickt mit einer Selbstauskunft und das Ganze durch Dokumente zu unterlegen hat. Das kennen wir als analoge Vorgehensweise in anderen Zertifizierungsverfahren. Auch darauf stellen diese Unternehmen dann möglicherweise ab. Und die dritte Ausbaustufe, das wäre, wenn es irgendwie mal zu Verfehlungen oder zu Nachfragen kommt, die nicht wirklich beantwortet werden können, dann wird ein Auditor entsandt. Und das sollte man möglicherweise vermeiden, denn am Ende hieße es, wenn ich tatsächlich nicht willensfähig und in der Lage bin, diese ganzen Inhalte zu bearbeiten, zu dokumentieren, zu erheben, zu prüfen, dann kann das möglicherweise dazu führen, dass mein Kundenkontakt dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ja, oder eben mich aus der Lieferkette irgendwo rausschmeißt. Also das,
so deutlich wollte ich es jetzt nicht sagen.
Wäre dann so die proaktive Maßnahme quasi, die der Kunde ergreifen könnte,
ja,
an der Stelle. Nee, aber wichtig ist für uns eben hier, ohne jetzt, wie gesagt, in diese ganzen Details einzutauchen, wo man ja wirklich auch beim einzelnen Unternehmen eben schauen muss, wie sieht das aus Größenordnung? Was ist die Position in der Lieferkette? Woher kriegt man zugeliefert und wohin liefert man weiter? Das wäre dann wirklich individuell zu prüfen, aber schauen Sie sich das mal für Ihr Unternehmen an. Du hast eben auch beim letzten Mal dann eben schon den Hinweis gegeben, dass man eben hier sich entsprechend Informationen bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
ganz genau
besorgen kann, da auch Rückfragen stellen kann, natürlich auch bei uns, also eben compliance-check.eu. Also wenn Sie da Informationen benötigen, helfen wir Ihnen auch gerne weiter. Und auch natürlich, wenn es darum geht, wenn sowas umgesetzt werden muss, wie wir das praktikabel, effizient dann eben hinbekommen, auch da können wir uns mit Ihnen da gerne unterhalten.
Einen Hinweis habe ich noch, einfach nur so, damit das Thema abgerundet wird. Meine Damen und Herren, wenn Sie glauben, diese Richtlinie wäre sanktionslos, dann täuschen Sie sich. Nur über die Sanktionen wollen wir es an der Stelle und in der Richtung auch nicht sprechen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass es keine Regulatorik gibt, die nicht sanktioniert wird seitens der Aufsicht des Gesetzgebers. Selbstverständlich gibt es auch in der EU-Entwaldungsverordnung dementsprechend Sanktionsparagraphen. In dem Fall sprechen wir von Artikeln, ja. Also Artikeln, die die Sanktionierung regeln und was dann die jeweiligen Nationalstaaten zu tun haben. Darauf wollen wir nicht eingehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Sanktionierung kommt, ist eher gering. Kontrollen werden möglicherweise irgendwann mal gefahren werden, aber das ist ein junges Thema. Auch hier gilt Aufsicht nach Augenmaß. Das darf sich jetzt erst mal etablieren und bei den Unternehmen ankommen. Aber am Ende aller Tage gilt, wie für alle Compliance-Themen auch, arbeiten Sie sorgfältig und gewissenhaft.
Ja, und eben seien Sie vorbereitet, weil wir wissen eben gerade, dass eben hier schon Anfragen eben gerade von Großkunden bei Unternehmen aufgeschlagen sind, die gesagt haben, wir wollen, dass ihr uns nur entwaldungsfreie Sachen liefert und das müsst ihr belegen. Also da, wenn so Aufschläge kommen, man sich darauf vorbereiten muss. Wie gesagt, wenn Sie Informationen benötigen, gerne melden. Wir stehen da Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Ich glaube, an der Stelle, Daniel, soll es das gewesen sein. Wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer nicht überfrachten mit Informationen. Tatsächlich, wenn es weitergehen soll, Sie weitere Informationen brauchen, Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE, oder natürlich bei uns. Wir helfen um alle Themen von Compliance gerne, auch zum Thema Entwaldung und Vermeidung von Entwaldung. Und ansonsten dürfen Sie gespannt bleiben, mit welchem Thema wir Sie in 14 Tagen
behelligen?
Ja, ich will nicht sagen behelligen.
Auch nicht belästigen, sondern beglücken.
Beglücken, also belästigen ja gar nicht. Also ich hoffe, es hat Ihnen auch bis hierher gefallen und Sie schalten wieder ein in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, Donnerstag ist Compliance-Check-Tag. Ansonsten bleiben Sie gespannt, bleiben Sie sauber, bleiben Sie compliant. Und falls es irgendwann in Richtung Wochenende geht, nun ja, Füße hoch, schönes Wochenende.
Bis dahin, alles Gute, bis in 14 Tagen. Dankeschön
und tschüss. Tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.